Ja, guten Abend. Herzlich willkommen beim Stimme-Wahlcheck. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute am Faschingsdienstag, dass Sie alle Faschingsveranstaltungen erstmal zur Seite geschoben haben und mit dabei sind bei unserem vierten Wahlcheck mittlerweile von insgesamt 6 Veranstaltungen mit den Spitzenkandidaten. Und ich freue mich ganz besonders heute Abend auf unseren Gast Hans-Ulrich Rühlke. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Jörg.
Ja, wir machen ja immer einen kleinen Test. Wir machen einige Umfragen während der nächsten 90 Minuten. Gestern haben wir ein bisschen verlängert. Der Herr Hagel hat ein bisschen länger gebraucht. Wer von Ihnen war denn schon mal beim Wahlcheck dabei? Damit wir das gleich mal, also das ist ja fast eine 100%-Quote. Und wer hat, ja, Ihr dritter Auftritt, genau. Sie sind ein alter Hase, deswegen wissen Sie, dass wir gerne ein kleines Gespräch hier führen und dass keine Wahlkampfveranstaltung per se sein soll. In unserer 10. Saison 2009 ging es los mit den Wahlchecks, mit vielen Kandidaten, vielen Politikern, die wir hier begrüßen durften. Christian Lindner war natürlich auch einige Male mit. Vermissen Sie ihn ein bisschen im Wahlkampf?
Ja, sicher. Also Christian Lindner ist natürlich ein glänzender Wahlkämpfer, er ist ein glänzender Rhetoriker, er hat unendliche Verdienste um die FDP, aber die Ampel war ein Fehlschlag und deshalb war es, glaube ich, auch folgerichtig, dass er sich aus der aktiven Politik jetzt erstmal zurückgezogen hat.
Kommen wir noch darauf zurück im Laufe des heutigen Abends. Heute unsere 47. Wahlcheck-Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an all diejenigen, die hier in den letzten Wochen viel gearbeitet haben, hinter den Kulissen, dass alle 6 Veranstaltungen stattfinden können, an das Team der Kreissparkasse, an mein Team von der Heilbronner Stimme mit Heike Neureuther, mit Irina Backhanow an der Spitze, Stimme TV, meine Kollegen Manuel Mayer und Levin Menger sind dort hinten. Wir übertragen live. Tatsächlich schauen das sich auch live sehr viele Menschen an, die jetzt gerade im Faschingsurlaub im Skifahren sind und dann anschließend natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Wie gesagt, wir wollen einiges heute Abend besprechen, denn es gibt ja viele Themen. Wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, dann war das ja oftmals auch dominiert von Fukushima, von Corona. Diesmal spielen Landesthemen tatsächlich eine Rolle und über diese Landesthemen wollen wir sprechen. Und wir wollen Ihre Meinung natürlich heute Abend auch haben und da dürfen Sie aktiv mitmachen, nämlich bei unseren Abstimmungen. Und die erklären wir immer gleich mal zu Beginn mittels unseres QR-Codes. Und ist eigentlich ganz einfach, da werden nachher Fragen gestellt und Sie klicken jeweils die Antwort an, für die Sie sich entscheiden. Und ganz wichtig, Sie müssen nicht auf Senden oder Absenden drücken, einmal draufgeklickt und schon ist das Ergebnis da. Also das nur nochmal zum Prozedere dazu und zum Wahlkampf gehören die Spitzenkandidaten und das ist Hans-Ulrich Rühlke und jetzt wollen wir ihn in unserem Einspielfilm noch ein bisschen näher kennenlernen.
Für Hans-Ulrich Rühlke geht es bei dieser Wahl um alles. Nachdem die Freien Demokraten aus dem Bundestag geflogen sind, stehen sie in den Umfragen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bei etwa 5%. Kann der FDP-Spitzenkandidat den Einzug schaffen? Aber von vorn. Hans-Ulrich Rühlke wird am 3. Oktober 1961 in Tuttlingen geboren und ist heute 64 Jahre alt. Er besucht die Grundschule und das Gymnasium in Singen und leistet später Wehrdienst. In Konstanz studiert Rühlke Germanistik, Politik, Geschichte und Soziologie. Während seines Studiums wird er 1985 Mitglied der FDP. Er legt 2 Staatsexamen ab, promoviert und wird 1993 Lehrer an einem Pforzheimer Gymnasium. 1999 wechselt Rühlke in die Politik. Er wird in den Pforzheimer Gemeinderat gewählt. Ein Jahr später wird er Kreisvorsitzender der FDP Pforzheim-Enzkreis und Teil des Landesvorstands der FDP. Im Jahr 2006 wird er in den Landtag gewählt und wird 3 Jahre später erstmals Vorsitzender der FDP-DVP-Fraktion. In diesem Amt ist er bis heute. Schon bei den Landtagswahlen 2016 und 2021 war Hans-Ulrich Rühlke Spitzenkandidat für die FDP. Seine Partei schaffte zuletzt 10,5% und sitzt aktuell mit 18 Abgeordneten im Landtag. Rühlke ist für seine provozierende Art bekannt. Innenminister Thomas Strobel bezeichnet er immer wieder als schwächsten Minister. Den Ministerpräsidenten nennt er Wendehals-Kretschmann. Im Wahlkampf 2026 setzen die Freien Demokraten auf Bildungsreform und Bürokratieabbau. Auf Instagram ist Rühlke einer der aktivsten Politiker im Land und lässt seine Follower an seinem Alltag teilhaben. Privat geht der 59-Jährige gerne laufen, spielt Tennis, liest Bücher oder hört Opern. Er ist mit Karin Kropp verheiratet. Die beiden haben 3 Kinder und leben in Pforzheim. Nun will Hans-Ulrich Rüke die FDP aus der Opposition führen. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat bereits eine Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP ins Spiel gebracht. Ein Plan, der ganz in Rükes Sinn ist, wenn es die FDP in den Landtag schaffen sollte. Vielleicht kann er die Wähler ja heute überzeugen. Beim Stimme-Wahlcheck.
Ja. Ja.
Man wird älter.
Ja. Ich wollte sagen, unverändert sozusagen. Angeln Sie eigentlich noch, oder?
Nein, das ist fast 40 Jahre her.
Okay, gut. Aber Sie waren Lehrer, da kommen wir heute auch noch drauf. Aber Tennisspieler, das machen Sie noch als Sportler?
Nein, mache ich auch nicht mehr. Also ich jogge und schwimme. Tennis lasse ich inzwischen bleiben. Meine Knie sind nicht mehr so optimal. Joggen und Schwimmen geht noch. Und man muss im Tennis auch viel trainieren, um ein gewisses Leistungsniveau zu halten. Und ich habe dann irgendwann gegen die verloren, gegen die ich früher gewonnen habe. Und das ist nicht so mein Charakter.
Gut, dann schauen wir mal, was wir sonst noch für Charakterzüge heute herausbekommen. Ich habe eine Leserfrage. Es gab zahlreiche Leserfragen, die sich mit der FDP beschäftigen. Und eine lautet, wenn man Sie einen Tag lang nicht als Politiker, sondern als Privatmann erleben würde, was würde uns am meisten überraschen?
Wahrscheinlich gar nicht mal so viel, weil das kritisiert auch meine Frau an mir, mich die Politik eigentlich immer umtreibt. Also es ist dann auch schwierig, im Urlaub abzuschalten. Aber manchmal gibt es freie Stunden und vielleicht würde manche sich darüber wundern, dass ich ein Fan der Opernklassik bin.
Ah ja. Gehen Sie regelmäßig in die Oper?
Leider nicht. Also leider würde ich das gerne machen. Aber das Problem ist, wenn man Politik macht, es findet gelegentlich abends statt.
So wie heute Abend Ja. Beispielsweise. Wären Sie sonst schon im Fasching gewesen, wenn Sie heute nicht nach Heilbronn gemisst hätten? Oder ist Fasching nicht so Ihrens?
Ja, ich war am vergangenen Freitag in Bad Waldsee. Ich habe da das Narrenrecht abgeholt. Ich habe auch eine Büttenrede gehalten. Und ich war am vergangenen Samstag auch auf dem Faschingsumzug in meinem Wahlkreis Pforzheim und ich war in Donzdorf beim SWR Fernsehfasching. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht auch im Fasching alles tue für die FDP.
Gut, was man vorwerfen kann, vielleicht dem einen oder anderen Kandidaten, der kann aber gar nichts dafür, das ist die Bekanntheit. Ne? Man fragt sich ja immer, wie Landtagswahlen natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, welche Rolle sie spielen, aber welche Rolle spielen natürlich auch die Kandidaten. Und wir schauen uns mal kurz die Umfrage an aus dem Bavü-Check von baden-württembergischen Tageszeitungen. Wer ist denn bekannt, von welchem Spitzenkandidaten haben Sie denn schon gehört oder gelesen? Und da sticht Cem Özdemir alle aus mit fast 80%. Manche halten sich eigentlich wacker mit 20, muss man sagen, gleich auf mit Manuel Hagel. Ist diese Popularität nochmal so ein entscheidender Pluspunkt für den grünen Spitzenkandidaten?
Nein, ich habe nicht den Eindruck, weil Manuel Hagel führt ja deutlich.
Die CDU
oder auch Manuel Hagel, das kann man ja nicht trennen. Ich weiß, es gibt immer mal wieder Medien, die das gerne trennen würden. Es ist natürlich klar, wenn jemand bundespolitisch aktiv gewesen ist in den bundespolitischen Medien, hat er einen Bekanntheitsvorteil. Und es soll ja Fernsehsender in Baden-Württemberg geben, ich nenne da keine Namen, die laden dann bestimmte Spitzenkandidaten zu Sendungen nicht ein. Und hinterher werfen sie denen dann vor, sie seien nicht bekannt.
Heute in einer Woche, die drei. Und da haben Sie ja geklagt dagegen, dass eben nur Frohnmeier, Hagel und Özdemir dabei sind und Sie nicht, aber Sie haben nicht sich das Recht erstritten, dass Sie mit dabei sein dürfen.
Ja, vor Gericht und auf hoher See her, da ist man immer in Gottes Hand. Aber wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Und kämpfen, das werden Sie und wahrscheinlich auch vor allen Dingen im Sinne von vielen Besucherinnen und Besuchern. Und jetzt dürfen Sie zum ersten Mal richtig aktiv werden. Wir machen nämlich die Abstimmung, damit wir ein bisschen mal so herausbekommen, wie denn das Wahlverhalten unserer Gäste heute Abend ist. Das wollen wir nämlich wissen. Wenn denn heute Landtagswahl wäre, sie ist ja schon in 19 Tagen, wen würden Sie denn wählen? Ich sehe ja genau in der zweiten Reihe, dass da einige nicht mitmachen. Also normal ist ja Mitmachpflicht hier, ne? Oder habt ihr alle Handy mit dabei? 43 haben bisher abgestimmt, sehe ich da oben 44.
Also wir können eigentlich 44. aufhören, ich nehme das Ergebnis.
Ach so. Absolute Mehr. Also ich könnte ja vielleicht noch das Ergebnis von gestern Abend einblenden, wenn man das zufällig auch noch zur Hand hätte, wie es gestern Abend ausgegangen ist. Da war es doch ein bisschen anders, da hat die CDU ja die absolute Mehrheit gewonnen. Ne?
Ja.
Wohl war ja. Also sie haben eine deutliche absolute Mehrheit. Also dann sehen wir wenigstens, wie die Sympathiewerte heute Abend bei Ihnen verteilt sind. Wenn wir aber die genauen Wahlumfragen anschauen, Herr Rühlke, dann krebs die FDP gerade um die 5% herum. Sie haben es gerade schon angesprochen. Geht man ein bisschen in diesem Duell, jetzt lassen wir mal den Frohnmeier weg, aber zwischen Hagel und Özdemir unter?
Naja, zumindest manche Medien machen das so. Die sagen, eigentlich geht es nur um die Frage, wer wird Ministerpräsident. Da könnte man auch sagen, die Frage ist eigentlich entschieden, weil der Vorsprung ist ja beträchtlich. Andere spielen dann angeblich keine Rolle. Aber ich glaube schon, dass für die Zukunft des Landes auch wichtig ist, dass es Alternativen gibt, wenn man von vornherein festlegt, es gibt entweder Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün und alles andere ist völlig uninteressant. Dann wird man dem Parteienspektrum, dem Meinungsspektrum nicht gerecht und es stimmt auch nicht, denn es gibt in Ihrer Anmoderation beziehungsweise in dem Filmbericht wurde es ja gesagt, dass es durchaus Parteien gibt, die sich was anderes vorstellen können als eine Fortsetzung dieser Regierungskoalition unter anderen Vorzeichen.
Wir haben noch eine weitere Umfrage uns mal angeschaut und sie kam von den Kollegen von der STZ und vom SWR. Da könnte man ja meinen, ja, dass die FDP auch ein bisschen ein Jugendproblem hat. Das war ja schon anders. Die FDP war bei der jüngeren Generation mal ganz, ganz vorne in der Bundestagswahl. Wenn man sich jetzt die 16- bis 34-Jährigen anschaut, dann wählen da im Augenblick 20% die AfD, die Linke 12%, die Grünen 16% und die FDP nur 5%. Wo haben Sie die Jungen, die nächste Generation, die jetzt auch als 16-Jährige zum ersten Mal wählen dürfen, verloren?
Ich glaube, wir haben sie, wenn ich mir die Baden-Württemberg-Zahlen anschaue, nicht völlig verloren, aber ich gebe Ihnen durchaus recht. Wir waren 2021 bei den männlichen Erstwählern, den 18- bis 24-Jährigen, stärkste Partei bei der Landtagswahl und jetzt sind wir deutlich schlechter. Also wir haben da schon unbestreitbar einiges verloren. Ich glaube, die Attraktivität der Ampel und auch der Rolle, die die FDP in der Ampel gespielt hat, die war nicht so, um junge Menschen zu begeistern. Das Zweite ist, dass gerade Erstwähler sich gerne mit sozialen Medien wie zum Beispiel TikTok beschäftigen, sich da informieren. Und TikTok hat so seine besonderen Gesetze. Das muss besonders schnell sein, besonders zugespitzt. Also nicht so einfach mit den eher komplexen Botschaften der FDP da zu landen, aber wir versuchen es. Mein jüngster Sohn ist Erstwähler, der hat dann im letzten Jahr irgendwann mal gesagt, ah, Papa, jetzt auch bei TikTok, ja, aber nicht so toll. Und ich habe mir Beratung gesucht und jetzt ist er näherungsweise zufrieden.
Okay, gut. Ja, aber eins ist mir noch aufgefallen, das hätte ich auch nicht gedacht bei dieser Umfrage, dass unter den 50- bis 64-Jährigen, eigentlich eine interessante Zielgruppe, nur noch 1% die FDP wählen.
Also, was sind das für Umfragen?
Ich kann nichts dafür, das sind repräsentative Umfragen.
Gerade vorhin haben Sie gesagt, wir liegen bei 5% und jetzt kommen Sie mit 1%.
Also ja, in dieser Altersgruppe.
Ja, aber wo sind die? Also bei den Erstwählern waren es 5%, bei den 50- bis 64-Jährigen ist es 1%. Wo sind wir dann stark?
Bei den 64-Jährigen drüber. Ne?
Ah gut, also dann haben wir ja bei Ihnen Chancen. Ne?
Aber einer hat sich abgewandt und er hat es am Wochenende ganz deutlich gesagt, nämlich Reinhold Wirth. Und er hat gesagt, ich nehme an, dass die FDP verschwinden wird in Stuttgart wie im Bund, was er bedauert, weil er als Wechselwähler die FDP gerne gewählt hätte. Aber er fürchtet eben, dass die Stimme dann verloren wäre.
Ja, ich fürchte, dass Reinhold Wirth nur die Bundesumfragen liest, denn wir haben ja schon gemeinsam festgestellt, in allen Umfragen, die 2025, 2026 erschienen sind in Baden-Württemberg, lag die FDP bei 5% oder drüber. Und insofern wundert mich etwas die Diskussion um die verlorene Stimme. Aber wenn man vielleicht nur Bundesumfragen liest, dann kann das durchaus sein, dass man das verwechselt.
Aber Sie sind lang genug natürlich Spitzenpolitiker und wissen, dass wenn man so knapp um die 5% ist, dass das natürlich auch für den Wähler eine Rolle spielen kann. Die müssen Sie ja dann überzeugen, dass die Stimme eben keine verlorene Stimme ist. Ne?
Ja, das ist klar, aber wenn man bei 5% liegt, dann ist es ja gerade, wenn man möchte, dass eine Partei nicht verschwindet, eine Motivation, an der Stelle die FDP zu wählen.
Und jetzt wollen wir zu den FDP, zu den aktuellen Themen kommen, aber auch zu den aktuellen Landesthemen. Gestern hat der Wolf die Schlagzeilen bestimmt. Wie stehen Sie eigentlich dazu?
Naja, es gibt in Baden-Württemberg aktuell 4 sogenannte residente Wölfe, also 4 Wölfe im Land. Sind alles Einzelgänger, also Rudel gibt es noch keine. Wir sind grundsätzlich der Meinung, wenn der Wolf zur Bedrohung wird, etwa für Weidetiere, dann muss eine sogenannte Entnahme, also das Abschießen, möglich sein. Wir haben beispielsweise jetzt relativ weit im Norden in der Gegend von Wildbad einen Schafsmörder. Und wir haben relativ weit im Süden, so in der Gegend vom Schluchsee, einen Rindermörder. Und in der Mitte haben wir jetzt den Hornisgrindewolf. Und ausgerechnet, der soll jetzt abgeschossen werden. Also es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass der grüne Spitzenkandidat beim Landesbauerntag erklärt hat, genauso wie die Spitzenkandidaten von CDU und FDP wolle er den Wolf und den Biber und die Saatkrähe im Jagdrecht sehen. Das haben aber seine Grünen im Landtag von Baden-Württemberg nicht gemacht. Und jetzt wird im Grunde der Hornisgrindewolf geopfert für den grünen Wahlkampf. Also früher die Inkas und die Azteken haben Menschenopfer gebracht, um die Götter zu besänftigen. Die Grünen opfern jetzt den Hornisgrindewolf im Wahlkampf.
Eine andere aktuelle Debatte ist das Social-Media-Verbot für Jugendliche. Auch das geht jetzt hoch und runter. Man über- oder unterbietet sich, was die Altersgrenzen angeht. Die SPD sagt 14, CDU sagt irgendwie 16, Manuel Hagel sagt nur in der Schule verbieten, ansonsten irgendwie. Wie sagt es denn die FDP?
Also ich bin schon auch der Meinung, dass vernünftiger Umgang mit Social Media zunächst mal Aufgabe des Elternhauses ist und dann zum Zweiten Aufgabe der Schule. Man kann in der Schule das Handy verbieten, die Schulen haben die Möglichkeit. Man kann Social Media verbieten, die Schulen haben die Möglichkeit. Ich wundere mich etwas über das, was aus der CDU kommt. Da gibt es den Herrn Günther, der sagt, Social Media Verbot bis 16. Und dann gibt es einen baden-württembergischen Innenminister, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Kommen wir heute Abend noch,
dann werden Sie mir ihn sagen, dann fällt er mir wieder ein. Der hat jetzt gefordert, wir müssen die Strafmündigkeit absenken, ne, von 14 auf 12. Ja. Also wie passt das zusammen, zu sagen, beim Social-Media-Verbot, da erfassen wir die 16-Jährigen, denen trauen wir nicht zu, mit Social Media vernünftig umzugehen, aber ein 12-Jähriger soll vor Gericht stehen. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Wir haben ja auch Erfahrungen jetzt aus Australien. In Australien gibt es das. Ich habe kürzlich einen Fernsehbericht gesehen über eine 13-jährige Influencerin in Australien. Und die wurde dann gefragt, du bist erst 13 und es gibt ein Social-Media-Verbot ab 16 oder bis 16. Wie ist denn das möglich? Da hat die gesagt, kein Problem. Ich habe einfach gesagt, ich werde 20. Und dann wurde ihre Mutter dazu befragt und die Mutter sagt, ja, das weiß sie, das ist ganz übel, da muss die Regierung nachjustieren. Ich sage, da muss nicht die Regierung nachjustieren, sondern die Mutter.
Also so viel zum Social-Media-Bereich. Eine ganz andere Debatte im Augenblick beschäftigt die AfD und da war ich jetzt gestern ein bisschen überrascht, als die Frage natürlich aufkam, wie ist es, wenn man Familienmitglieder jetzt irgendwie bei Abgeordneten beschäftigt. Da würde ich ja als Landesvorsitzender als erstes mal gucken, ist das bei uns eigentlich genauso? Wie ist denn bei der FDP?
Also mir sind solche Fälle in unserer Landtagsfraktion nicht bekannt. Wenn das bekannt wäre, fände ich das nicht gut. Aber ich kenne meine Abgeordneten gut genug, um ziemlich sicher sagen zu können, dass es sowas bei uns nicht gibt. Also solche Fälle, wo dann ein Spitzenkandidat seinen Vater dann bei einem unterbringt für den stolzen Monatslohn von 7.500 Euro. Oder der jetzige hier im Baden-Württemberg Spitzenkandidat, also der, der nicht für den Landtag kandidiert, der seine Ehefrau dann bei einem anderen AfD-Bundestagsabgeordneten unterbringt. Also das sind schon sehr merkwürdige Machenschaften, vor allem für eine Partei, die anderen immer vorwirft, Selbstbedienungsmentalität. Die AfD soll da erstmal vor der eigenen Tür kehren.
Wir werden ihn morgen Abend fragen. Morgen Abend ist unser 5. Wahlcheck mit Herrn Frohnmeier. Apropos morgen Abend, da kann ich ja gleich mal fragen, wer von Ihnen ist denn morgen Abend auch mit dabei beim Herrn Frohnmeier von der AfD? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Immerhin. Sehr tapfer.
Ich kann Ihnen die Antwort schon prognostizieren. Er wird sagen, es ist nicht verboten und deshalb in Ordnung.
Das wird er wahrscheinlich sagen. Sie haben die Baden-Württemberg-Wahl als Mutter aller Wahlen bezeichnet. Das merkt man natürlich auch im Wahlkampf insgesamt. Beschäftigt man sich auch dann mal mit dem Scheitern, wenn es denn nicht klappt?
Die theoretische Möglichkeit des Scheiterns ist natürlich immer gegeben. Ich habe 2011 damals nicht als Spitzenkandidat, aber schon als Fraktionsvorsitzender Wahlkampf geführt. Wir haben damals im Dezember 2011 angefangen bei 4% einer Umfrage, waren dann Anfang März bei 8% und dann kam wenige Tage später Fukushima und wir sind bei 5,3% rausgekommen. Also es kann in Wahlkämpfen immer irgendetwas passieren, was dazu führt, dass man scheitert. Ich habe jetzt nach aktuellem Gespür, auch nach dem, was ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, den Kandidaten höre, was ich so mitbekomme, wenn ich durchs Land reise, den Eindruck, dass die Stimmung eher nach oben geht. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen. Aber Sie haben natürlich recht, grundsätzlich muss man sich immer mit der Möglichkeit des Scheiterns auseinandersetzen. Das wäre für die FDP dramatisch, denn wenn die FDP es in Baden-Württemberg nicht schafft, dann wird vermutlich keiner vermuten, dass es irgendwo noch schafft. Baden-Württemberg ist das Stammland der Liberalen. Baden-Württemberg ist das Bundesland, in dem die FDP noch nie außerparlamentarisch war, das einzige Bundesland. Und Baden-Württemberg ist das Bundesland, in dem die FDP verlässlich bei nationalen Wahlen am besten abschneidet. In der Regel etwa 30% besser als im Bundesdurchschnitt, also nicht 30% Punkte, sondern 30%. Wir sind auch im letzten Jahr bei der Bundestagswahl nicht wegen Baden-Württemberg rausgeflogen. Mit dem baden-württembergischen Wahlergebnis säßen wir immer noch im Bundestag. Und insofern wird natürlich auf Baden-Württemberg geschaut. Und ein Scheitern in Baden-Württemberg wäre für die Bundespartei, wäre für die Zukunft des organisierten Liberalismus in Parlamenten dramatisch.
Ich habe eine weitere Leserfrage an Sie. Sie gelten im Landtag als einer der besten freien Redner, also jemand, der wahrscheinlich auch noch zu Landtagsdebatten geht. Trotzdem haben Sie immer diese kleinen gelben Zettel dabei. Sind das Stichworte oder ist das eher ein rhetorisches Ritual? Haben Sie heute auch gelbe Zettel
dabei? Nein, heute habe ich keine gelben Zettel dabei. Ich wusste ja nicht, was Sie fragen.
Das sehen Sie. Ja. Das denken die Leute immer, dass man vorher schon die Fragen kriegt.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Nein, es ist beides. Ich habe mich daran gewöhnt, einerseits Stichworte, ja. Andererseits, ich verwende gelegentlich ganz gern auch Zitate. Und ich muss aufpassen, wenn ich mich sofort tragen lasse von der eigenen Rhetorik, das geschieht gelegentlich, dass man dann nichts verpasst oder vergisst. Und deshalb ordne ich die Stichworte. Ich mache mir vorher Gedanken, was will ich alles sagen. Und das wird dann in Stichworten auf die gelben Kärtchen geschrieben, sodass man nichts vergisst. Und wenn da ein Zitat notwendig ist, dann kann man dieses Zitat dann auch aufschreiben. Nicht, dass ich irgendwann mal falsch zitiere und dann noch meinen Doktor aberkannt kriege.
Ist noch nicht so weit gekommen bis jetzt. Sie rufen ja zu vielem auf im Wahlprogramm, da kommen wir gleich dazu. Beispielsweise auch zum Ungehorsam beim Abschaffen von Berichtspflichten, haben Sie gesagt. Und dann fand ich ja ganz bemerkenswert, dass Sie ein paar Freunde aus Argentinien eingeladen haben, mitsamt der Kettensäge, damit die euch mal ein bisschen sagen, wie man da die Bürokratie eindämmt.
Ja, also ich habe Herrn Milei eingeladen, mitsamt der Kettensäge. Ja, der hat dann seinen Digitalisierungsstaatssekretär geschickt. Ich habe dann gefragt, wo ist die Kettensäge? Dann hat er gesagt, die Kettensäge, die hängt im Amtszimmer von Milei. Und Milei habe ihm aufgetragen, ich solle Hans-Peter Stiel grüßen, denn das ist der Schöpfer der Kettensäge aus dem Amtszimmer von Milei. Aber es geht ja um Bürokratieabbau, in der Tat ungehorsam. Ja. Und da bin ich stolz, dass meine Partei den Mut hat. Wir haben in unser Wahlprogramm geschrieben, dass wir im Falle einer Regierungsbeteiligung, Regierungsübernahme, das Statistische Landesamt anweisen wollen, überflüssige Berichts- und Dokumentationspflichten, die in Brüssel beschlossen worden sind, einfach nicht mehr vom Mittelstand und vom Handwerk zu verlangen. Und da hat mir dann die Landeswirtschaftsministerin über die Stuttgarter Zeitung ausrichten lassen, das ist der Aufruf zum Rechtsbruch. Ich gebe zu, sie hat nicht so ganz Unrecht. Aber im vergangenen Jahr haben wir ja erlebt, wie nach der Wahl, also Friedrich Merz hat sich, um es mal so zu formulieren, nicht punktgenau an alles gehalten, was er im Wahlkampf versprochen hat. Und nach der Wahl hat er dann erklärt, also das mit der Schuldenbremse, dass die bleibt, das war nicht ganz so gemeint, also wir schaffen die Schuldenbremse jetzt ab und wir machen jetzt 850 Milliarden neue Schulden, zwei Sondervermögen, Unwort des Jahres. Wir lagen in der Bundesrepublik Deutschland vorher, also am Ende der Amtszeit von Olaf Scholz, bei einer gesamtstaatlichen Verschuldung von etwa 63% bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Jetzt kommen die 850 Milliarden dazu. Dann liegen wir irgendwo zwischen 85% und 90%. Die Älteren unter uns mögen sich erinnern, wir haben mal im Vertrag von Maastricht unterschrieben, maximal 60% Gesamtverschuldung bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Haben Sie irgendjemanden gehört, der im letzten Jahr gesagt hat, also das Grundgesetz ändern, Schuldenbremse lösen, dürfen wir nicht, verstößt gegen europäisches Recht, also ich nicht. Nach meinem Eindruck hat die Bundesregierung, die Grünen, alle anderen, auch manche Wirtschaftsexperten, sich nicht dafür interessiert, wie das europäische Recht ist, wenn es um die Währung geht. Und da sage ich, wenn es um die Währung geht und keiner interessiert sich für das europäische Recht, dann interessiere ich mich bei der Bürokratie zweimal nicht um dieses europäische Recht, manchen Unsinn aus Brüssel.
Sie haben ja Ihr Wahlprogramm, Regierungsprogramm genannt, ambitioniert. Ambitioniert ist auch im Umfang, 119 Seiten.
Da sehen Sie mal, wie viel die FDP zu sagen hat.
Jetzt sind Sie mal gespannt, was der Hagel dazu sagt. Der hat nämlich gestern Abend seine eigene Meinung zu Ihrem Regierungsprogramm. Ich habe das Wahlprogramm genau gelesen.
Sehr gut.
Ja, 57 Seiten von der CDU. Die FDP war fleißiger, die hat 123 Seiten Wahlprogramm gemacht.
Mehr Worte helfen nicht für mehr Inhalt.
Mehr Worte helfen nicht für mehr Inhalt, hat er gesagt.
Ja, das mag für die 57 Seiten bei der CDU gelten.
Aber wir gehen mal auf das Wahlprogramm ein, auf das Regierungsprogramm. Sie wollen ja einiges verändern, zum Beispiel auch die Zuschnitte, was die Landkreise angeht. Machen Sie sich ja nicht sehr viel Freunde damit, ne?
Also zumindest nicht bei den Landräten, nicht? Also wir haben ja den Vorschlag gemacht, wir wollen jetzt nur noch 13 größere Landkreise. Dann haben die Landräte durchgezählt, also Stadt- und Landkreise sind 44, 13. Ist irgendwie problematisch für manche von uns. Und ich habe dann eine Pressemitteilung gesehen vom Landkreistag. Da würde dann Bürgernähe verloren gehen, wenn es nicht mehr 44, sondern nur noch 13 Landratsämter gäbe. Und das Beispiel war bezeichnend. Das Beispiel war, es würde dann vom Bürger verlangt, dass er weiterfahren muss zum Landratsamt, um den Führerschein zu verlängern. Also ich kann nur sagen, ich will überhaupt nicht, dass irgendjemand noch zum Landratsamt fahren muss, um den Führerschein zu verlängern. Das muss digital gehen in der heutigen Zeit.
Aber wenn man es ganz runterbricht, ich habe nämlich Ihr Regierungsprogramm auch durchgelesen. Seite 55 steht da, die Kommunen mit...
Da war die CDU schon fertig.
Ja, da waren die schon fertig, ja. Da haben wir kürzere Arbeitszeit gehabt. Ne? Kommunen mit weniger als 5.000 Einwohnern und Landkreise mit weniger als 150.000 Einwohnern wollen wir gezielt Anreize schaffen für freiwillige Zusammenschlüsse. Heißt bei uns, der Hohenlohe-Kreis wird aufgelöst?
Nein, heißt es nicht. Sie haben ja vorgelesen, freiwillig. Also wenn der Hohenlohe-Kreis sagt, wir wollen das nicht, dann wird er nicht dazu gezwungen. Aber er könnte natürlich Teil eines solchen Regionalkreises werden.
Also so, dann gibt es auch noch eine Zukunft für die kleinen Gemeinden, ne? Die kleinen Reuka im Jagsthause.
Für die kleinen Gemeinden gilt das Gleiche. Ja, wir hatten ja schon mal eine Kreis- und Gemeindereform vor etwa 50 Jahren. Und da wurden dann die Widerstrebenden gezwungen. Ja, da hat dann der damalige Staatsgerichtshof, heute Landesverfassungsgericht, entschieden, ihr müsst, auch dann, wenn ihr nicht wollt. Das wollen wir nicht. Wir sind Liberale, wir setzen Anreize, wir zwingen niemanden.
Und Sie wollen, das steht auf Seite 115, habe mich also schon weiter durchgekämpft, die Anzahl der Landtagswahlkreise von 70 auf 38 verringern. Was wird denn da aus den vielen Landtagsabgeordneten, die wir heute Abend begrüßen? Und Michael Link begrüße ich auch ganz besonders. Schön, dass er auch da ist, seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, da bedauern viele, auch parteiunabhängig, dass wir sie nicht mehr als unseren Mann in Berlin haben. Nico Weinmann, Herr Heidlinger. Aber muss denn Nico Weinmann dann alle Wahlkreise jetzt hier allein machen, wenn wir Eppingen mitmachen und Hohenlohe?
Ja, das könnte schon passieren, dass die Kollegen Weinmann und Heidlinger sich einigen müssen, wer überlebt. Genauso wie bei mir in meinem Kreisverband. Ich habe in meinem Kreisverband den Wahlkreis Pforzheim-Stadt. Der Kollege Schweigert hat den Enzkreis, also Pforzheim-Land. Und nach unseren Plänen gäbe es dann nur noch einen Landtagswahlkreis Pforzheim-Enzkreis, genauso wie es da auch nur noch einen Landtagswahlkreis gäbe. Aber man darf ja nicht von individuellen Interessen oder von der Versorgung von Politikern seine Politik abhängig machen, sondern muss vernünftige Politik machen. Wir haben im amerikanischen Repräsentantenhaus 435 Abgeordnete für eine Bevölkerung von 300 Millionen. Und da will man mir jetzt erzählen, dass 120 Abgeordnete für ein 11-Millionen-Volk wie Baden-Württemberg nicht ausreichend wären. Das ist ja das Gegenargument, nicht? Die könnten dann ihre Wahlkreise nicht mehr betreuen. Ich habe im Landtag gehört, ich kann dann nicht mehr jedes Schützenfest besuchen und neben jedem Maibaum stehen, der aufgestellt wird. Das ist ja auch nicht die Aufgabe von Abgeordneten jetzt primär. Die müssen sich schon sehen lassen im Wahlkreis. Aber sie sollen erstmal gute Politik machen. Und da ist meine Erfahrung, die Qualität von Politik steigt nicht, je mehr Abgeordnete es gibt.
So, danke bis hin für diese klare Aussagen. Immerhin kriegen Sie Beifall von denen, die es betrifft, in der ersten Reihe. Wir sind mitten in den Themen und uns interessiert natürlich auch, welches Thema Sie am meisten umtreibt in diesem Landtagswahlkampf. Und da haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet, wo Sie abstimmen können. Welche sind denn für Sie die wahlentscheidenden Themen? Wirtschaft, Bildung, Migration, Klima, Sicherheit. Sie dürfen also abstimmen, nicht einfach draufdrücken, nicht senden oder sonst was und schon kommt die entsprechende Meinungsbildung heraus. Wirtschaft sind wir bei 60% fast. Man merkt, Migration ist nicht mehr so vorne drin. Sicherheit war gestern viel größer. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich die Umfrage zufälligerweise von gestern auch noch vorliegen. Wirtschaft war, glaube ich, auch gestern schon auf Platz 1 beim Herrn Hagel. Also fast genauso. Auch da hat sich für Sicherheit relativ wenige Menschen interessiert. Aber es ist ja schön, dass wir uns um Wirtschaft kümmern, weil das ist nämlich genau das Thema, um das wir uns jetzt auch ein bisschen kümmern wollen. Was ist denn bei der Wirtschaft, wenn man das sieht, das vordringlichste Problem, das Sie angehen würden, wenn Sie in Regierungsverantwortung wären?
Über dieses Thema sprachen wir schon. Das ist das Thema Bürokratie. Ich war am Samstag in einem Medizintechnikunternehmen in der Nähe von Tübingen und habe mit dem auch öffentlich mit dem Unternehmer diskutiert. Da wurde dann gefragt, was ist für Sie die größere Herausforderung, der Fachkräftemangel oder die Bürokratie? Und dann hat er gesagt, vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt Fachkräfte, aber heute sage ich Bürokratie. Und das ist, glaube ich, für die baden-württembergische Wirtschaft ganz elementar, dass wir da einen wesentlichen Schritt weiterkommen mit den Möglichkeiten, die ich schon genannt habe. Zum einen der Bürokratieabbau bei den Dingen, die da aus Brüssel kommen. Und da muss man durchaus auch mal disruptiv, also mit der Kettensäge ran. Es gibt natürlich auch Probleme, die hausgemacht sind. Das sogenannte Goldplating, das heißt also, dass das, was von Brüssel kommt, dann nochmal verschärft wird im Land. Und insofern kann man da mit den Möglichkeiten der Landespolitik auch etwas tun. Natürlich ist das Fachkräftethema immer auch ein Thema. Und es ist natürlich ein Thema, die Transformation. Das heißt also, wie geht es weiter? Einmal im Energiebereich und zum Zweiten aber ganz wichtig auch bei der Mobilität. Denn unser Land Baden-Württemberg, auch hier die Region, muss nur das Stichwort Neckarsulm nennen, ist natürlich sehr stark abhängig vom Automobil und vor allem auch von den Zulieferern. Und deshalb ist es im ureigenen Interesse der baden-württembergischen Wirtschaftspolitik, sich zum Thema Transformation da sehr klar zu positionieren.
Da kommen wir gleich auch noch dazu. Sie wollen Wirtschaftsminister werden, erweitert. Das soll das Ressort werden mit Verkehr und Digitalem, wenn es denn so käme am Ende. Mal ganz konkret, Sie kriegen das ja kurz in einem Satz hin. Was würde denn ein Wirtschaftsminister Rühlke besser machen als eine Wirtschaftsministerin Hofmeister-Graut?
Also er hätte schon mal ganz andere Instrumente, denn das jetzige Wirtschaftsministerium verdient ja eigentlich den Namen nicht mehr. Das hat ja alle Kompetenzen abgeben müssen. Der letzte liberale Wirtschaftsminister Ernst Pfister war zuständig noch für die Energiepolitik. Es wurde abgegeben, die Zuständigkeit für die Landesplanung und für das Bauen. Wir haben ja jetzt ein eigenes kleines Bauministerium aus koalitionsarithmetischen Gründen. Wir nennen es in Stuttgart das Tiny House Ministerium. Die Zuständigkeit für den Verkehr ist da nicht. Also das Einzige, was Frau Hofmeister-Graut machen kann, sind ein paar Förderbescheide übergeben und gelegentlich schöne Reisen machen. Ich will ihr die Reisen gönnen, ist überhaupt kein Thema. Aber Wirtschaftspolitik auf Landesebene ist Infrastrukturpolitik. Wir müssen unserer Wirtschaft vernünftige Straßen bieten, Brücken, die nicht einstürzen, einen vernünftigen ÖPNV. Wir müssen dafür sorgen, dass die Digitalisierung funktioniert. Der Digitalisierungsminister, der Name ist mir übrigens immer noch nicht eingefallen, der das nebenher macht, so quasi als 450-Euro-Mann, Polizeiminister und Digitalisierungsminister, der hat ja mal angekündigt, er will den letzten Schwarzwaldhof ans schnelle Internet bringen. Ist bei weitem noch nicht der Fall. Also die Infrastruktur ist die zentrale Herausforderung für eine Wirtschaftspolitik. Und deshalb hätte ich gerne die Zuständigkeit für die Infrastruktur im Wirtschaftsministerium, um vernünftige Wirtschaftspolitik im Land Baden-Württemberg betreiben zu können.
Gibt's eigentlich in der Landesgeschäftsstelle der FDP noch ein Faxgerät?
Also ich habe keins gesehen. Möglicherweise wird es versteckt, wenn ich komme. Aber ich glaube eigentlich nicht. Aber in den Ministerien gibt es über 400. Das hat eine Anfrage von uns ergeben.
Ja. Aber das soll sich alles ändern. Das wird dann da der gordische Knoten durchschlagen.
Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Wir arbeiten noch mit Faxgeräten. Kürzlich war ich in einem Autohaus. Da hat man mir so ein rotes Büchlein gezeigt. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Dann wurde mir gesagt, also dieses Büchlein, das brauchen wir, wenn wir jemanden Probe fahren lassen mit einem roten Kennzeichen. Der muss dann die 17-stellige Fahrgestellnummer jedes Mal aufs Neue da eintragen. Und das geht nur handschriftlich, darf nicht digital gemacht werden. Und wenn Sie als Autohaus das brauchen, dann müssen Sie zum Landratsamt fahren, eine Nummer ziehen, das händisch in Empfang nehmen und 35 Euro zahlen. Also wir sind doch da digital hinterm Mond. Wir müssen dahin kommen, wo Estland ist, 3 Tage, um ein Unternehmen zu gründen und das rein digital.
die haben natürlich auf der grünen Wiese angefangen. Ne? Also das muss man da in so einer Ehrenrettung auch noch mit dazu sagen. Aber eines bei der Wirtschaft fällt ja auf, man merkt es jetzt auch an den Arbeitsmarktzahlen, die Zahl der Arbeitslosen nimmt zu. Das heißt natürlich auch, wir haben mal gefragt, sind denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereit, um ihren Arbeitsplatz zu kämpfen und auch Einschränkungen dafür hinzunehmen? Vielleicht können wir die Grafik mal kurz einblenden. Einmal angenommen, Ihr Arbeitsplatz wäre in Gefahr, was würden Sie denn in Kauf nehmen, um diesen zu erhalten? Gut, fortbilden, das tut nicht so arg weh. Mehr arbeiten, längere Arbeitszeiten, 37%, auf Urlaubstage verzichten, ist auch nicht so der Hit. Und auf Gehalt verzichten kommt auch nicht besonders an. Auf was müssen wir denn verzichten, um wieder flott zu werden in der Wirtschaft?
Ja, ich glaube, das Zweite, längere Arbeitszeiten. Ich habe ja die Firma Stiel heute schon mal erwähnt. Die denken darüber nach, in die Schweiz zu gehen. Also nicht nach Polen, Tschechien, sondern in die Schweiz. Kein Billiglohnstandort, aber in der Schweiz wird halt 200 Stunden mehr im Jahr gearbeitet als in Deutschland. Das muss man sich jetzt nicht zum Vorbild nehmen, aber es ist schon völlig klar, dass wir unser Wirtschaftswunder nicht aus dem Homeoffice geschafft haben, auch nicht mit telefonischer Krankschreibung, auch nicht mit 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, sondern dass man, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, halt die Ärmel hochkrempeln muss und anpacken. Und dieses Bewusstsein brauchen wir. Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein wieder gewinnen, dann geht es auch wieder wirtschaftlich bergauf.
Wenn Sie gerade die telefonische Krankschreibung
weiß,
ansprechen.
Was jetzt kommt. Nein.
Ach, doch,
CDU.
Das ist schon klar, dass die CDU das gesagt hat, aber Sie haben ja bestimmte Meinung dazu.
Ich habe eine Meinung.
Und die wäre?
Also von Lifestyle würde ich nicht reden. Ich käme auch nie auf die Idee zu sagen, die Leute sollen jetzt die Zahnarztrechnung alle selber bezahlen. Deshalb ist das Wording, die Rhetorik bei der CDU falsch gewesen. Aber von der Tendenz her ist es natürlich schon richtig, dass einfach wieder mehr gearbeitet werden muss, dass wir mehr Leistungsbereitschaft brauchen. Im Übrigen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Bildung.
Ich habe aber gerade nochmal die telefonische Krankschreibung angeschrieben. Sind Sie auch dafür, dass das abgeschafft wird?
Ja, ich bin dafür, dass die telefonische Krankschreibung abgeschafft wird. Ich glaube, das ist eine Errungenschaft, wenn man so nennen will, der Corona-Zeit. Ich glaube nicht, dass es angebracht ist, dabei zu bleiben.
Sie haben den Wirtschaftsstandort angesprochen und das, was uns alle beschäftigt. Wir haben auch da nochmal nachgefragt, die Wählerinnen und Wähler, was sie sich denn eigentlich von der Landesregierung erwarten. Tut denn die Landesregierung genug, um Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort zu stärken? Ich meine, das wird wahrscheinlich was auf Ihrer Mühle sein, dass man 68% sagen, die Landesregierung müsste mehr tun. Aber ganz konkret, das fällt mir auch auf bei verschiedenen anderen Wahlprogrammen, welche konkrete Hebel hat man denn in Baden-Württemberg, um da, sage ich mal, das Blatt zu winden?
Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Das sollte ja immer konkret werden. Ich war am vergangenen Donnerstag in Ravensburg bei einem großen Pharmaunternehmen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Sie sind ja recherchestark. Wenn Sie es rausfinden wollen, kriegen Sie es raus. Und da hat man mir gesagt, wir planen einen neuen Standort. Und wir haben natürlich als baden-württembergisches Unternehmen auch das Land Baden-Württemberg in den Blick genommen. Wir haben aber auch ein Angebot aus dem Saarland bekommen. Und das Saarland gilt jetzt ja gemeinhin nicht als das pulsierende Herz der Bundesrepublik Deutschland. Aber stellen Sie sich vor, das Unternehmen hat entschieden, wir gehen ins Saarland. Warum? Weil das Saarland eine entsprechende Fläche angeboten hat, voll erschlossen. Die saarländische Ministerpräsidentin, Sie werden sich wundern, ich lobe mal eine Sozialdemokratin, die hat sich persönlich darum gekümmert, alles so gut wie baufähig. Und das Angebot, das man aus Baden-Württemberg bekam, vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium, war eine vergleichbare Fläche, die angeboten wurde mit 263 Eigentümern. Sodass das Unternehmen sich mit 263 Eigentümern hätte auseinandersetzen müssen, bevor man anfängt zu bauen. Und was das heißt, kann man sich vorstellen. Also wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass man Standortpolitik besser machen kann als diese Landesregierung, ich glaube, dieser Beweis ist an der Stelle erbracht. Ich will noch was weiteres sagen. Zur Standortpolitik gehört auch, dass man sich um den kleinen Mittelstand kümmert. Die Solo-Selbstständigen, die in der Corona-Zeit Corona-Hilfen erhalten haben, in einer Größenordnung zwischen 400 und 500 Millionen. Haben sie auch gebraucht. Man hat ja vielen einfach ihre Arbeit verboten. Ne? Wenn sie einem Gastronomen das Lokal zumachen, dann können sie nicht sagen, es regelt der Markt, sondern sie verbieten ihm das Geschäft, müssen ihn unterstützen in der Corona-Zeit. Und jetzt kam das Wirtschaftsministerium auf die glorreiche Idee, massenhaft diese Corona-Hilfen wieder zurückzufordern. Etliche haben geklagt, sie haben Recht bekommen. Und deshalb war klar, dass diese gut 400 Millionen zurückzuzahlen waren. Da hat sich aber das Wirtschaftsministerium geweigert. Das Finanzministerium hat auch nicht mitgezogen. Das ging jetzt so lange, bis der Landtag das an sich gezogen hat und gesagt hat, wenn es die Regierung nicht hinkriegt, macht es das Parlament. Wir werden deshalb in der nächsten Woche eine Sondersitzung des Landtags noch haben, eigentlich nach Ende der Legislatur, um das zu beschließen. Also das zeigt doch, wie ausbaufähig, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, die Arbeit dieser Landesregierung im Wirtschaftsbereich ist.
Wenn wir Ihr Regierungsprogramm anschauen, Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, auf Seite 4, also das scheint ein dringliches Thema zu sein, Baden-Württemberg wird wieder ein wirtschaftliches Powerhouse und Automobilstandort Nummer 1. Ist das nicht illusorisch? Die Jobs werden abgebaut in der Automobilindustrie. Sie haben es gerade angesprochen, wir erleben es auch in Neckarsulm, wo in den nächsten paar Jahren einige tausend Arbeitsplätze verschwinden werden. Kann Baden-Württemberg, wenn man jetzt auch mal die gesamte weltweite Entwicklung sich anschaut, tatsächlich wieder zum Automobilland Nummer 1 werden?
Das kommt darauf an, wie man jetzt die Weichen stellt. Ich will Ihnen zugeben, das werden wir nicht allein in Baden-Württemberg schaffen. Da brauchen wir den Bund und brauchen auch wieder mal Brüssel dazu. Aber was das Powerhouse anlangt, wenn Sie mir gestatten, das vorauszuschicken. In der vergangenen Woche, das haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, ist eine Studie des ZEW erschienen, Zentrum Europäischer Wirtschaftsforschung aus Mannheim. Baden-Württemberg ist nur noch Platz 7 im Ländervergleich, was die Wirtschaftskraft anlangt. Also wir sind erstmal abgesagt in der Bildung und jetzt auch in der Wirtschaft. Das ist das Vermächtnis von 15 Jahren grün geführter Landesregierung. Und es hat natürlich viel zu tun mit dem Automotive-Bereich. Man kann sich jetzt damit abfinden und sagen, das ist die Transformation. Das kostet halt Arbeitsplätze. Der frühere Bosch-Chef Denner hat es mal auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, wenn ich für einen Diesel 10 Arbeitsplätze vorhalten kann, dann kann ich für ein batterieelektrisches Fahrzeug nur noch einen Arbeitsplatz vorhalten. Das kann man vielleicht begründen, indem man sagt, wir tun das dem Klimaschutz zuliebe. Oder man kann es vielleicht auch tun, wenn man der Meinung ist, die Zukunft ist rein batterieelektrisch. Ich höre das ja immer. Die Messe sei gelesen. Im Landtag von Baden-Württemberg erklärt mir Winfried Kretschmann, der Markt hat entschieden, die Zukunft ist elektrisch. Naja, wir haben aktuell 4% rein batterieelektrische Fahrzeuge auf Baden-Württembergs Straßen. Also eine Marktentscheidung erkenne ich da nicht. Dann erklären mir die Grünen immer und auch manche selbsternannten Automobilpäpste, das ist alles China. Ne? Die Musik spielt in China. Der Automobilmarkt der Zukunft ist China und die Chinesen sind elektrisch, elektrisch, elektrisch. Und wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen, müssen wir auch elektrisch werden. Die Realität sieht ganz anders aus. Ich war am vergangenen Montag im Landesschau-Interview beim SWR und habe dann darauf hingewiesen, die Volksrepublik China hat im Jahr 2024 6 Millionen Automobile exportiert, davon 76% Verbrenner. Anschließend hat der SWR einen Faktencheck gemacht, hat so einen QR-Code angegeben, da könnt ihr Faktencheck machen. Und wenn Sie nachschauen, stellen Sie fest, selbst der SWR zugegeben, stimmt, 76% Verbrenner werden von China exportiert. Also die Zukunft ist auch elektrisch. Aber wir müssen doch nicht eine Verbrennertechnologie, die uns unabhängig macht im Übrigen, von chinesischen Rohstoffen, die Arbeitsplätze sichert, die die individuelle Mobilität im ländlichen Raum sichert, einfach verbieten. Macht keiner auf der Welt. Die Chinesen machen es nicht, die Amerikaner machen es nicht, die Inder machen es nicht. Nur die Europäer sind so blöd, sich den Ast abzusägen, auf dem sie jahrzehntelang gut gesessen sind.
Hat man aber jetzt geändert. Wurde ja jetzt im Europaparlament geändert.
Ne? Nichts wurde geändert. Also Sie können heute meinen sehr geschätzten grünen Gegenkandidaten zitiert sehen, der sagt, er wäre sich mit Herrn Källenius einig. Das wäre jetzt auf dem richtigen Weg im Europäischen Parlament. Und dann lesen Sie mal einen Spiegel. Im Spiegel gibt es ein Interview mit Herrn Källenius, der dann sagt, ich habe das Kleingedruckte gelesen. Das, was da von der Europäischen Kommission im Übrigen vorgeschlagen wurde, hilft überhaupt nichts. Ist ein bürokratisches Monstrum, das das Ganze nur komplexer macht, hilft uns kein Meter weiter, ist eine Scheinlösung.
Gut, war interessant, was in Ihrem Wahlprogramm noch so versteckt ist. Man, bei 119 oder 123 Seiten.
Alles offen.
Nee, aber was für interessante Dinge da. Deswegen, es lohnt sich, alles durchzulesen. Gell?
Ja, lohnt sich.
Wir werden die Formel 1 nach Baden-Württemberg holen, um den baden-württembergischen Herstellern und Zulieferern wieder eine Plattform zu liefern und den Automobilstandort dafür zu werben. Außerdem werden wir dann uns am Antrittsgeld für die Strecke beteiligen. Für sowas ist Geld da, wo überall gespart werden muss?
Also am Antrittsgeld haben wir nicht geschrieben. Also am Antrittsgeld wollen wir uns nicht...
Ich habe es Copy-Paste gemacht.
Ja, gut. Nein, also jedenfalls wollen wir nicht Geld Bernie Ecclestone überweisen.
Den gibt es nicht mehr.
Damit der dort, ist er gestorben, aber gar nicht
mehr. Nee, das nicht, aber nicht mehr in der Formel 1. Ah, so, ja.
Aber ist der Schöpfer von dem Ganzen. Ja. Damit die Formel 1 kommt, sondern was wir uns vorstellen können, ist eine Beteiligung an der Infrastruktur, um der Region zu helfen. Das ist ja ein Wirtschaftsfaktor für die Region. Im Übrigen auch, um dabei mitzuhelfen, die synthetischen Kraftstoffe da zu erproben. Und natürlich ist in Formel 1 sind Automobilkonzerne immer auch ein Stück weit Forschung, Grundlagenforschung an der Zukunft der Mobilität. Und im Übrigen wäre ein Formel 1 Rennen in Hockenheim auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Weil es gucken weltweit Millionen Leute zu, am Fernseher, wenn die Formel 1 fährt, und in der Zeit fahren sie selber nicht Auto.
Oh, das ist ja aber ein spannender Ansatz, ja. Gut, vielleicht gibt es aber auch noch ein paar wichtigere Themen im Wahlprogramm, Regierungsprogramm, zum Beispiel Bildung. Und das muss Ihnen natürlich auch am Herzen liegen, als ehemaliger Lehrer. Und das lese ich auf Seite 18. Lehrkräfte sollen wieder das tun dürfen, wofür sie ausgebildet wurden, unterrichten. Andere Aufgaben, die nicht zur Unterrichtsarbeit gehören, müssen auf mehr Schultern verteilt werden. Also Sie wollen den digitalen Hausmeister und so weiter. Da fragt man sich immer, wer zahlt denn das alles?
Ja, also zunächst mal der Finanzminister, wenn es die Lehrer überhaupt gibt. Nicht? Wir hatten ja in Baden-Württemberg Geisterlehrer. Muss man sich mal vorstellen, da stellt eine grüne Kultusministerin fest, 1440 Lehrer, von denen sie dachte, dass sie unterrichten, gibt es gar nicht.
Das war aber schon unter der SPD genauso. Ne?
Ja, ich will die SPD da auch gar nicht in Schutz nehmen. Es wurde dann gesagt, das Problem ist wahrscheinlich schon seit dem Jahr 2005, weil man gedacht hat, dann war die FDP auch dabei. Dann wurde es aber untersucht und dann wurde festgestellt, vor 2015 haben wir gar keine Daten mehr, also ist die FDP da draußen. Und man hat auch festgestellt, es waren nicht 1440, sondern bis zu 2500, wo die grüne Kultusministerin nicht merkt, dass die nicht unterrichten. Und der grüne Finanzminister merkt nicht, dass er sie nicht bezahlt, obwohl sie in seinem Haushalt stehen. Also ich glaube, ein Unternehmen könnte sich sowas nicht leisten, die so wirtschaften. Das zeigt, dass die
jetzt möglichst... Aber irgendwann hat jemand den Fehler gemerkt, ne?
Ja, irgendwann haben sie den Fehler gemerkt und stellen jetzt auch Lehrer ein. Und die kann man auch bezahlen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass der Landtag von Baden-Württemberg sich das Thema Corona gegriffen hat. Das kostet knappe Milliarde, ist im Landeshaushalt vorhanden. Der Finanzminister sitzt da auf erheblichen Rücklagen. Und klar ist natürlich, dass wir das Thema Bildung weiter voranbringen müssen, dass uns da auch die Kosten es wert sein müssen. Aber die Lehrer müssen halt vorhanden sein. Und es wäre ganz gut, wenn die Kultusministerin wüsste, wie viele Lehrer sie beschäftigt.
Unsere Leserinnen und Leser und die Bürger und Bürger in Baden-Württemberg wissen vor allen Dingen, worauf es in der Bildungspolitik ankommt. Denn wir haben da eine Umfrage gemacht. Was halten Sie denn in der Bildungspolitik für besonders wichtig? Wofür sollte man sich einsetzen? 60% verpflichtende Deutschkurse, bessere Vorbereitung aufs Berufsleben, da sieht man bessere digitale Ausstattung, noch 48%, bessere Förderung von Schülern mit schlechten Noten, weniger. Deutschkurse verpflichtend vor der ersten Klasse, das fordert ja fast jeder im Augenblick, die FDP auch.
Ja, also nicht in der ersten Klasse, sondern
davor.
Noch früher.
Ja.
Ich glaube, das Haupthindernis für junge Menschen, Bildungserfolg zu haben, und das wollen wir ja, das ist das zentrale Aufstiegsversprechen einer liberalen Gesellschaft, der Bildungserfolg für junge Menschen. Also das Versprechen, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr euch Mühe gebt, dann habt ihr Lebenschancen. Und die Voraussetzung dafür ist Bildung. Aber die Voraussetzung für Bildung ist Sprache. Dass Kinder, die mit 6 Jahren eingeschult werden, zum Teil aus migrantischen Elternhäusern, es gibt ja in erheblichem Umfang in Baden-Württemberg über 30% Menschen mit Migrationshintergrund, dass die die deutsche Sprache beherrschen. Denn wenn das nicht der Fall ist, kann ein Kind so begabt, so intelligent sein, wie es auch immer will. Es wird keine Chance haben auf Bildungserfolg. Und deshalb ist zentrale Voraussetzung für Bildungserfolg, dass Kinder, wenn sie mit 6 Jahren eingeschult werden, hinreichend die deutsche Sprache kennen. Man muss sie in der frühkindlichen Bildung, in der Vorschule testen, man muss das herausfiltern, und wenn man sprachliche Defizite entdeckt, dann ist es die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, diese sprachlichen Defizite zu beheben. Ich sage aber auch hinzu, das Elternhaus ist auch gefordert. Politik und Schule kann nicht alles retten, was im Elternhaus versäumt wird.
Wenn wir bei der Bildung dann gleich mal ein paar Klassen überspringen, ist die FDP auch dafür, dass die verbindliche Grundschulempfehlung für die weiteren Schulen wieder eingeführt wird?
Ja, das ist zwingend notwendig. Wir brauchen genauso wie beim wirtschaftlichen Fortschritt unseres Landes auch bei der Bildung einen neuen Mindset. Wir brauchen auch bei der Bildung wieder ein Bekenntnis zur Leistung. Das ist verloren gegangen in der Vergangenheit, nicht? Man hat ja angefangen, bei den Bundesjugendspielen die Punkte abzuschaffen. Manche schrauben jetzt schon beim Jugendfußball die Tore ab. Der Torwart könnte ja depressiv werden, wenn der Stürmer ein Tor schießt. Das ist alles verkehrt und hat dazu beigetragen, dass es mit der Bildung deutlich bergab gegangen ist. Ich habe ja davon gesprochen, bei der Wirtschaft sind wir im Mittelfeld gelandet. In der Bildung ging es noch mehr bergab. Ich habe am vergangenen Freitag eine Veranstaltung in Heidenheim gemacht und habe dann gesagt, früher, da waren wir, um eine Fußballmetapher zu wählen, bei der Bildung in der Champions League, vielleicht nicht Bayern München, aber VfB Stuttgart, und heute sind wir, Kunstpause kam Heidenheim. Da habe ich gesagt, nein, St. Pauli, ne, man ist ja ein angenehmer Gast. Aber so ungefähr ist es. Und das hat damit zu tun, dass dieser Leistungsgedanke aus den Schulen verbannt wurde, dass gesagt wurde, Kinder, ja, dürfen in der Gemeinschaftsschule dann selber entscheiden, ob sie lernen wollen, was sie lernen wollen, wann sie lernen wollen, wie lange sie lernen wollen. Ich will das gar nicht zu sehr ironisieren. Die Gemeinschaftsschule hat ihre Existenzberechtigung. Die Gemeinschaftsschule ist die richtige Schule für manches Kind. Aber sie ist nicht die richtige Schule für alle Kinder. Und deshalb brauchen wir für die allermeisten Kinder wieder das Bewusstsein, Leistung ist die richtige Vorbereitung aufs Leben. Kinder wollen eigentlich leisten. Sie wollen gewinnen und sie müssen auch verlieren lernen. Das sollte man auch in der Schule erkennen.
Wo wir wo wir jetzt gerade bei den Noten sind, da kommen wir tatsächlich jetzt zum Thema Sicherheit. Soll ich Ihnen jetzt auf die Sprünge helfen, wie der Innenminister heißt? Sie wollen sich doch mit ihm wieder versöhnen, wenn Sie mit ihm in eine Koalition gehen, ne?
Also, wenn es dem Landeswohl dient, dann würde ich mich sogar mit dem Innenminister versöhnen.
Oh, nehmen wir mal gleich mit, solche interessante Aussage. Welche Note kriegt er denn für die letzten 5 Jahre?
Also, ich habe mal gelernt, als Pädagoge soll man motivieren und nicht einfach nur mit negativen Noten die Leute traktieren. Deshalb würde ich eine verbale Beurteilung bevorzugen und würde dann reinschreiben, er bemühte sich sehr.
Ja, wie diese Bemühungen bei den Baden-Württembergern ankommen, das haben wir auch gefragt, weil Sicherheit ja auch immer etwas mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl hat. Und wir haben mal gefragt, wie sicher fühlen Sie sich denn eigentlich in Baden-Württemberg? Und 60% sagen, Mensch, wir fühlen uns ja sicher, sehr sicher, nochmal 15%. Also da scheint es keine großen Sicherheitsprobleme zu geben. Jetzt wollen wir aber mal Ihre Meinung ganz direkt hier in Heilbronn wissen. Wie sicher fühlen Sie sich denn? Und da haben wir auch mal wieder die Abstimmung per QR-Code. Sind sehr sicher, einigermaßen, in Innenstädten womöglich unsicher oder abends eher unsicher? Ich weiß genau, was der Nico Weinmann anklickt, obwohl es ja eigentlich ein Wahlgeheimnis gibt, ne? Wir sind mittlerweile, bei 40, 41, 45, 48, 50, die abgestimmt haben. Und 30% sagen abends eher unsicher und in Innenstädten unsicher 20%. In Heilbronn hat es dazu geführt, dass eine Videoüberwachung eingeführt worden ist. Sollten die Kommunen generell die Möglichkeit haben, das auch ohne dieses Prozedere, das man da durchlaufen muss, zu machen, selbstständig entscheiden können, solche Videoüberwachungen durchzuführen?
Das Thema Videoüberwachung ist natürlich für Liberale ein heikles Thema, weil es bewegt sich immer so im Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Datenschutz. Aber ich glaube, dass wir sowohl beim Bürokratieabbau, das haben wir auch konkret ins Wahlprogramm geschrieben als Datenschutzpartei. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es ist im Wahlprogramm. Bereit sind, beim Datenschutz Zugeständnisse zu machen, um Bürokratie abbauen zu können. Und so ähnlich ist es auch bei der Sicherheit, also die KI-gestützte Videoüberwachung. Wenn man mir tatsächlich nachweist, dass das funktioniert, also dass sozusagen die Person da verpixelt ist und sichergestellt wird, dass nur dann entschlüsselt wird, wenn Delikt geschieht, dann könnten wir uns in der Tat vorstellen, dem etwas näher zu treten.
Und Sie können sich vorstellen, das steht auf Seite 75, mehr Personal, modernste Ausstattung, digitale Unterstützung für eine bürgernahe Polizei. Jetzt haben wir doch die größte Einstellungsoffensive überhaupt in der Polizei.
Behauptet der, jetzt ist mir der Name eingefallen, Strobel heißt er, der behauptet das, ja. Das sei die größte Einstellungsoffensive aller Zeiten. Wenn Sie aber mal genau schauen, stellen Sie fest, die allermeisten, die er da eingestellt hat, die werden schon wieder durch Pensionierungen abgesogen, nicht? Also was da noch netto übrig bleibt, ist relativ wenig. Außerdem verrechnet er dann Köpfe, also auch Teilzeitbeschäftigte mit Vollzeitstellen und bietet ein geschöntes Bild. Also so toll ist es nicht, diese Bilanz. Der Grundgedanke ist natürlich richtig. Also die Sicherheit der Menschen in Baden-Württemberg ist, wenn man die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, anschaut, hoch. Aber das subjektive Sicherheitsgefühl ist es nicht. Bei Ihnen waren es jetzt 60%, das ist ja ein schöner Wert, aber 40% fühlen sich immer noch nicht hinreichend sicher. Und das ist mir zu viel. Und deshalb brauchen wir da noch mehr Anstrengungen. Und ich glaube, dass in der Tat die Sichtbarkeit der uniformierten Polizei in der Öffentlichkeit ein wesentlicher Beitrag dazu ist, dass Menschen sich sicherer fühlen.
Gut, jetzt freuen wir uns, dass Sie nach exakt 65 Minuten auch den Namen vom Innenminister wieder präsent haben.
Den ganzen Abend den Kopf zermartert.
Ja. Aber sich in der Eckfalle. Manche Dinge vergisst man einfach nicht und das Netz vergisst ja auch nichts. Und wir haben mal ein bisschen gekramt im Netz, was wir da so alles gefunden haben. Best of online und wir beginnen einfach mal, liebe Kollegen, spielt einfach ein, was ihr habt und dann werde ich sehen, was es ist.
Wenn wir jetzt entbürokratisieren, das werden wir machen, wir sind da volle Kanne dabei, da werden sich manche wundern, dann kommt auch Verantwortung auf die Bürgerschaft zurück. Und da musst du dich halt mit deinem Nachbarn selber rumstreiten, wenn dem seine Äste auf dein Grundstück fallen. Und das regelt gar niemand mehr. Es ist alles komplex und nicht so einfach. Aber wir werden das jetzt machen. Warten wir mal ab, bis zum ersten Mal was passiert. Dann werden alle sagen, wie konnten ihr das machen? Also das heißt, jeder Einzelfall, jedes Unglück, das passiert, wird sofort gesagt, wer ist schuld? Wenn heute einer ausrutscht, denkt er doch nicht, verdammt, ich habe die falschen Schuhe an, sondern der sagt, wer hat hier nicht gestreut? Das ist doch das normale Verhalten des modernen Bürgers.
Hat er schon
war
recht,
das,
oder?
War das Matthias Richtling oder war er selber?
Das war, aber bei KI weiß man ja nicht mehr, aber das war tatsächlich selber. Ne? Aber es ist gar nicht so einfach mit dem Bürokratieabbau, ne?
Nein, es ist gar nicht so einfach, aber es liegt ja eine gewisse Wahrheit in dem, was Winfried Kretschmann gesagt hat. Und da er jetzt in Ruhestand geht, gebe ich es auch zu, zumindest mal an der Stelle, dass es natürlich so ist, dass Bürokratieabbau letztlich dann auch bedeutet mehr Eigenverantwortung. Aber das ist ja ein liberales Prinzip und das ist auch das, was ich in der Regel in den Unternehmen rückgespiegelt kriege. Die sagen ja, das mit dem Feuerschutz, okay, Leiterbeauftragte. Ne? Also wir sind doch, sagen die Unternehmen, auch schon daran interessiert, dass unsere Mitarbeiter nicht von der Leiter fallen. Aber dafür brauchen wir keinen Leiterbeauftragten. Das ist nun mal unser unternehmerisches Risiko. Wenn was passiert, dann stehen wir dafür auch gerade. Aber einen Leiterbeauftragten brauchen wir nicht.
Gut, wir haben noch was gefunden im Netz und das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen.
Da wird ein falscher Anschein erweckt. Da wird so getan, als träte Winfried Kretschmann wieder an. Und vor allem, es wird sich mit fremden Federn geschmückt, meine Damen und Herren.
Das Plakat habe ich aber jetzt noch nie nirgends gesehen. Haben Sie das selber zusammengebastelt?
Nein, das haben wir bei den Grünen geklaut.
Ach so.
Das Plakat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Enkeltrick dann am Ende des Wahlkampfs nochmal versucht wird.
Aber kurioserweise sagen doch alle, bei Ihnen sei das Erbe von Winfried Kretschmann in guten Händen.
Das sagen zwei, ich habe das noch nie gesagt.
Ach so. Da kommen wir vielleicht noch zum Ende dazu. Aber Sie haben noch was gesagt und das schauen wir uns jetzt mal an.
Passt mal auf, ihr Linken. Eat the rich? Was glaubt ihr denn, wer eure Arbeitsplätze schafft? Und überhaupt, wenn wir die Steuern auf über 50% erhöhen oder eine Reichensteuer einführen, dann werden die Reichen auch nicht besteuert. Ich verrate euch mal was. Die wandern dann einfach aus. Und dann nehmen die nicht nur all ihr Geld mit und der Staat bekommt dann genau 0 Euro Steuern davon. Die nehmen dann sogar alle Arbeitsplätze mit. Und dann sieht es ganz schön düster hier aus. Und mehr Arbeitslosigkeit, das sorgt ganz sicherlich nicht für mehr soziale Gerechtigkeit.
Womit ja?
Das meinte ich am Anfang, also das war nach der TikTok-Beratung.
Ich wollte gerade sagen, da haben Sie einiges gelernt.
In der Zwischenzeit. Ja. Also damit ist mein jüngster Sohn auch zufrieden. Und das hat 1,3 Millionen Aufrufe, dieses Video.
Wenn die Sie alle wählen würden, ne?
Ja, wenn die mich alle wählen würden, dann könnte man tatsächlich allein regieren und dieses Wahlprogramm zu 100% umsetzen.
Ich glaube, einen Schnipsel haben wir noch gefunden, liebe Kollegen.
Sind Schwabe und eine Schwabe und
schwäbischen Elf.
Schwäbischen Markt in Sachen Kehrwoche.
Bauer und Tiflis.
Wenn man Cem Özdemirs TikTok anschaut, dann könnte man meinen, Baden-Württemberg besteht nur aus Schwaben. Tut es aber nicht. Es gibt Baden, Kurpfalz, Hohenzollern, Hohenlohe und andere. Wenn es nur jemanden geben würde, der im württembergischen Landesteil geboren ist, aber schon lange im badischen Landesteil lebt und dort auch seinen Wahlkreis hat, das wäre die perfekte Mitte.
Also so jemand wie du?
Ich sage doch, die perfekte Mitte.
Also das inszeniert sich der Herr Özdemir als Schwabe?
Der inszeniert sich als alles Mögliche, immer je nach Publikum.
Ja, als was denn noch?
Inszeniert sich beim Bauernverband als Jäger. Da sagt er, ich kann mir gut vorstellen, Wolf, Biber und Saatkrähe ins Jagdrecht aufzunehmen. Er inszeniert sich bei der Industrie- und Handelskammer als Bürokratieabbauer. Da sagt er, das, was der Hermann da will mit der LKW-Maut, das will ich nicht. Er inszeniert sich im Wahlprogramm als jemand, der die Menschen vor der bösen Software Gossem vom Palantir schützen will. Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg stimmen in namentlicher Abstimmung für Gossem vom Palantir. Ich habe es vorhin erwähnt, er inszeniert sich als Kampfgenosse von Ulla Källenius gegen das Verbrennerverbot. Die Grünen in Brüssel und in Berlin kämpfen für das Verbrennerverbot und so geht es gerade auch weiter. Also er hat ja auf dem Grünen Parteitag erklärt, andere würden den Wählern rotzfrech ins Gesicht lügen. Also dieser Vorwurf fällt schon auf ihn selber zurück.
In einem sind sich aber alle Wahlkämpfer einig, dass sich in Sachen Digitalisierung und KI einiges tun muss. Das schreiben Sie auch auf Seite 67. Sie wollen jährlich mindestens 30 Millionen Euro investieren, um Transformationspiloten zu schaffen, um in Sachen KI voranzukommen. Und Sie planen eine vertiefte Kooperation mit dem IPAI in Heilbronn. Was heißt das?
Das heißt, dass wir stärken. Und unzweifelhaft ist eine Stärke in diesem Bereich die Region hier in Heilbronn. Und deshalb muss man das weiter unterstützen. Ich glaube, das ist eine Keimzelle für einen Wirtschaftszweig, der in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Ein Wirtschaftszweig, der Arbeitsplatzverluste in anderen Bereichen auffängt.
Braucht es dann, was hier mitunter auch gefordert wird, eine KI-Universität für Baden-Württemberg?
Ja, ich glaube, dass es Sinn macht, eine 10. Landesuniversität zu gründen. Ich denke, dass auch dieses Signal KI und voll digitalisiert das Richtige ist, dass es in die Zeit passt. Ich will noch eine Nebenbemerkung machen, weil ich ja spüre, wenn ich durchs Land komme, dass manche aus dem Hochschulwesen fürchten, es ginge dann zu ihren Lasten. Also es ist natürlich klar, wenn eine künftige Landesregierung eine 10. Landesuniversität gründet, dass dann das dafür notwendige Investitionskapital nicht allen anderen abgezogen werden kann. Wir müssen die bestehende Hochschullandschaft genauso finanzieren, wie wir das bisher gemacht haben. Und jetzt vermute ich mal, kommt die nächste Frage nach dem Standort Heilbronn.
Da können Sie es ja gleich beantworten. Ne?
Dann kann ich sie gleich beantworten. Natürlich ist Heilbronn ein denkbarer Standort, das ist ja völlig klar, aufgrund der Voraussetzungen, die da gegeben sind. Ich sage aber auch, Heilbronn ist Gottlob durch das Engagement der Schwarz-Stiftung und auch durch eigene Initiative ganz gut bedient. Ich nenne das Stichwort Technische Universität München, nenne das Stichwort Eidgenössische Technische Hochschule. Andere sind da nicht so gut bedient. Es gibt eine Stadt, aus der ich komme, das ist die größte Stadt im Land ohne Universität. Und ich bitte um Verständnis dafür, dass ich da auch mal für Pforzheim den Finger hebe. Aber letztlich muss die Entscheidung natürlich anhand von fachlichen Kriterien getroffen werden. Wir brauchen zunächst mal eine Grundsatzentscheidung für diese 10. Landesuniversität und dann brauchen wir einen Kriterienkatalog. Und anhand dieses Kriterienkatalogs muss dann die Standortentscheidung fallen. Es ist offensichtlich, dass aufgrund der Voraussetzungen Heilbronn da auf der Shortlist steht als möglicher Standort, ohne dass man das an der Stelle jetzt versprechen kann.
Gut, klare Worte dazu. Klare Worte haben Sie auch gesagt in Sachen Ministerium für Digitalisierung und Bürokratieabbau. Das wäre ja ein neues Ministerium, das Sie schaffen wollen. Wollen Sie auch ein paar abschaffen?
Ja, also ich würde gerne das Verkehrsministerium im Wirtschaftsministerium aufgehen lassen und ich würde auch gerne das Tiny House wieder ins Wirtschaftsministerium zurückholen. Es sollten auf jeden Fall weniger Ministerien werden als bisher und vor allem auch weniger Staatssekretäre. Wir haben mal mit 4 Staatssekretären angefangen im Land Baden-Württemberg. Die grün-schwarze Landesregierung hat mittlerweile über 20 Staatssekretäre geschaffen. Ich habe mal ausgerechnet, wenn es in dem Tempo weitergeht, ist im Jahr 2078 jeder Baden-Württemberger Staatssekretär.
Da werden wir auf jeden Fall einen Faktencheck machen, ob diese Hochrechnung am Ende auch aufgehen kann. Nicht aufgegangen ist ja die Rechnung, 1000 Windräder wollten wir bis 2026 in Baden-Württemberg in Betrieb nehmen. Jetzt sind es 100 geworden, ist ja besser wie nichts.
Ja. So, wenn man bescheiden ist, kann man so argumentieren. Ich habe das Winfried Kretschmann mal im Landtag vorgehalten und dann hat er gesagt, er kann ja die Windräder nicht selber bauen. Aber warum schreibt er es dann in den Koalitionsvertrag, wenn er es nicht selber bauen kann? Wir als Freie Demokraten sind nicht Gegner der Windkraft. Wir brauchen natürlich die Windkraft für die Energiewende. Wir brauchen sie onshore, an der Küste, wir brauchen sie auch offshore, wobei man feststellt, dass das Ganze auch seine Tücken hat. Die EnBW hat jetzt 1,2 Milliarden versenkt mit einem gescheiterten Offshore-Windkraftprojekt. Und wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass das Land Baden-Württemberg unter den 16 Bundesländern das windschwächste ist. Und das ist vielleicht mit ein Grund dafür, dass nicht diese 1000 Windräder entstanden sind, die Winfried Kretschmann versprochen hat. Wir brauchen bei der Energiewende auch Technologieoffenheit. Wir brauchen das Bewusstsein, dass Baden-Württemberg Energieimportland bleibt. Das hat auch die Umweltministerin Balker schon mal im Landtag von Baden-Württemberg mir zugestanden. Das ist ja immerhin ein Fortschritt. Das heißt, wir brauchen Stromimporte. Wir haben jetzt die Kernkraftwerke abgeschaltet bei uns. Wir werden aber nicht ohne Atomstrom aus dem Ausland auskommen. Wir brauchen Energieimporte, grünen Strom für die Energiewende, zum Beispiel aus Spanien. Da muss irgendwann mal eine Pipeline gebaut werden. Wir brauchen Energiepartnerschaften mit Südamerika, mit Australien, Wind, Sonne. Da muss man dann eben den grünen Wasserstoff umwandeln in Ethylen oder Methanol und ihn über den Ozean schiffen. Und wir brauchen vor allem auch die CCS-Technologie, Carbon Capture and Storage. Das Problem der fossilen, also von Öl, Gas und Kohle, ist ja das CO2, nicht dass sie fossil sind. Und wenn man das CO2 abscheidet und unter der Erde verbringt, dann leistet man einen wesentlichen Beitrag A, zu billigeren Energiepreisen, B, zur Versorgungssicherheit und C, auch zum Klimaschutz.
Sie kommen viel rum, das haben Sie gesagt. Wann waren Sie denn zum letzten Mal in einer Kaserne? Ist ja schön, dass Sie auch mal nicht gleich antworten können, ne?
Vor 2 oder 3 Jahren in Ulm. Ah, ja. Aber ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich habe immer Angst, die ziehen mich wieder ein, so wie vor 45 Jahren.
Haben Sie ganz normal gedient bei...
Ganz normal.
Ganz normal.
Ganz normal. Ne? Also jederzeit, wenn der Russe kommt, dann kann ich wieder...
Oh Gott, ja. Ich weiß nicht, ob das der Russe jetzt so beeindruckt, aber...
Ja. Mag schon sein.
Ja. Hilft nichts. Aber jetzt ganz ernsthaft, es gibt ganz klare Pläne und die Kommunen wappnen sich auch dafür, müssen sich auch wappnen dafür, was im Verteidigungsfall zu tun ist. Das heißt, die Landkreise müssen die Pläne machen, die Städte müssen die Pläne machen und es werden, wenn die Wehrpflicht wieder kommt, auch Kasernen wieder gebraucht. Das heißt, muss Baden-Württemberg auch hier wieder aktiv werden?
Klar, also wir brauchen diese Resilienz. Das ist völlig klar. Wir haben gesehen, wir können uns nicht mehr uneingeschränkt auf den Schutzschild durch die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass jeder in Osteuropa friedliche Absichten hat. Und es ist eigentlich auch bemerkenswert, wie der NATO-Generalsekretär gesagt hat, dass 300 Millionen Amerikaner, 450 Millionen Europäer vor 180 Millionen Russen verteidigen müssen. Das müsste man schon selber können, aber da muss dann auch Deutschland seinen Beitrag leisten. Man kann nicht von heute auf morgen, das ist ja in Ihrer Frage angelegt, nun sagen, wir führen die Wehrpflicht wieder ein, so wie wir sie in den 80er Jahren hatten. Also ich musste dann zum Kreiswehrersatzamt, wurde unglückseligerweise tauglich gemustert, musste dann irgendwann einrücken und die entsprechenden Kasernen waren vorhanden. Beide Kasernen, sowohl die, in der ich Grundausbildung geleistet habe, als auch die, wo ich dann 12 Monate weiter gedient habe, gibt's heute nicht mehr. Das muss man alles, diese Strukturen wieder erschaffen. Und man muss natürlich auch die jungen Leute finden, die bereit sind, dieses zu tun. Ich glaube, es ist richtig, zunächst mal auf Freiwilligkeit zu setzen. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit kann man, was das anlangt, auch nicht mehr nachvollziehbar darlegen, warum man zwischen jungen Männern und jungen Frauen da differenzieren sollte.
Soweit zu diesem Thema. Es gibt noch das eine oder andere, das wir gern besprochen hätten, aber 90 Minuten gehen schnell vorüber. Ein aktuelles hätte ich aber noch, weil Manuel Hagel gestern Abend das hier gesagt hat und es war mehr oder weniger, viele wollen ja zurück zur Kernenergie. Und er hat also gestern gesagt, das ist illusorisch, du findest weder einen Platz für ein neues AKW, noch sind die Zeiten, bis das dann im Betrieb wäre. Man müsse auf anderes setzen. Ist diese Renaissance für der Kernenergie für Sie auch ausgeträumt?
Also ausgeträumt ist die Vorstellung, man könnte Neckar-Westheim oder Philippsburg wieder ans Netz nehmen. Das ist unrealistisch und auf absehbare Zeit, ich sage mal in den nächsten 10 Jahren, wird auch keine andere Renaissance der Kernenergie denkbar sein. Aber es gibt absehbar zukunftsträchtige Spielarten der Kernenergie. Das Thema Kernfusion wird vielleicht in einigen Jahren spruchreif. Und es wird auch spruchreif, steht im Übrigen auch in diesem Wahlprogramm, die SMR, die Small Modular Reaktoren, also kleine Reaktoren einer neuartigen Generation. Das wird auch nicht heute und morgen sein, aber ich würde das nicht ausschließen, dass in einigen Jahren die Kernenergie in neuem Gewand einen Beitrag leisten kann zum Energiemix auch in Baden-Württemberg.
Gut, dann haben wir hier jetzt auch eine klare Aussage und jetzt kriegen wir sicherlich auch noch ein paar klare Aussagen, was denn die Koalitionsmöglichkeiten anbetrifft. Da haben Sie natürlich logischerweise jetzt schon mehrfach gesagt, zu Beginn des Wahlkampfs und hieß es auch immer so vom Herrn Hagel, ja, diese Deutschlandkoalition, FDP, SPD, CDU, die kann man sich sehr gut vorstellen.
Sagt er immer noch.
Ja, aber mit den jüngsten Umfrageergebnissen ist er ja doch jetzt etwas ergebnisoffener mittlerweile.
Nein, ergebnisoffen wird er, war sicher von Anfang an, denn es ist ja klar, entweder reicht es für eine solche Deutschlandkoalition, dann gehe ich davon aus, dass wir die auch machen, oder es reicht nicht, dann wird er sich gezwungen sehen, mit den Grünen zu koalieren. Was lernen wir daraus? Wer die Grünen nicht mehr in der Landesregierung haben will, kann gar nicht anders als FDP zu wählen.
Aber wenn Sie... Wenn Sie auf die Grünen abspielen, es könnte ja natürlich auch, es ist vieles möglich bei dieser Wahl. Wir haben ein neues Wahlrecht, das wir zum x-ten Mal wieder erklären müssen, was die Landeslisten angeht, wer direkt einzieht. Die Linke wird reinkommen, wir werden mehr Parteien im Landtag haben. Es könnte natürlich auch passieren, dass Kenia im Extremfall eine Option wäre, also CDU, Grüne und FDP.
Also Kenia ist meines Wissens die Farbkombination schwarz, grün, rot. Ich nenne das im Übrigen Afghanistan, schwarz, grün, rot. Können Sie nachschauen, ist dieselbe Farbkombination. Es passt, glaube ich, besser als Kenia. Aber das ist nicht absehbar, denn Grüne und CDU haben ja absehbare Mehrheit. Da brauchen Sie keinen dritten Partner, wenn die das machen wollen.
Wir haben auf jeden Fall auch nochmal nach der AfD gefragt. Und wenn man sich mal die Umfrage anschaut, was die Wählerinnen und Wähler zur AfD-Entwicklung sagen, ist es ihnen egal, dass die AfD extrem viel Stimmen dazugewinnen kann oder nicht? Da merkt man natürlich, dass es die Beunruhigung groß ist, mehr als 53%. 24% finden es gut, das ist fast die Vorhersage. Und dann kommt nochmal auf der nächsten Umfrage, wie es denn mit der Brandmauer aussieht, die viel beschworene. Wie sehen Sie das? Sollten denn die anderen Parteien offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD sein? Offen für Zusammenarbeit 29, offen für Koalition 13. Also das so langsam bröckelt das. Haben Sie Befürchtung, dass die auch bei uns in Baden-Württemberg bröckelt?
Zusammenarbeit muss man ja definieren. Ich bin seit 27 Jahren Kommunalpolitiker in Pforzheim. Mir passiert es gelegentlich, dass ich im Pforzheimer Gemeinderat Anträge stelle und die werden dann manchmal auch beschlossen. Kommt vor, also häufiger als im Landtag. Und manchmal ist es so, dass das auch mit Stimmen der AfD geschieht. Da habe ich auch kein Problem damit, wenn das geschieht. Anders sieht es aus in Koalitionen, in einem Landesparlament. Ich glaube, dass alle gut beraten sind, zu beobachten, wie geht es mit einer solchen Partei weiter. Aber die Frage ist ja jetzt aktuell, ne? Brandmauer bedeutet ja wahrscheinlich in der Landespolitik, ob man bereit ist, entweder eine Minderheitsregierung zu machen und sich dann von der AfD tolerieren lässt oder sogar eine Koalition mit der AfD macht. Und da bin ich sehr klar. Also die AfD hat ja einen Landesvorsitzenden, oder sie hat eigentlich zwei. Der eine Landesvorsitzende ist Spitzenkandidat, kandidiert aber nicht für den Landtag und geht am Tag nach der Landtagswahl wieder zurück nach Berlin, wo er mehr verdient als im Bundestag, als im Landtag. Und der andere, der ist im Landtag, der steht auf Listenplatz 1. Und der hat kürzlich bei einer öffentlichen Veranstaltung über Markus Söder gesagt, also bitte nicht missverstehen, ich bin kein Markus Söder-Fan, aber der hat gesagt, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist nicht nur körperlich behindert, sondern auch geistig behindert, aber wir lassen ihn trotzdem leben. Meine Damen und Herren, das ist eine ungeheuerliche Aussage. Das ist bewusst die Anleihe bei dem Euthanasie-Denken der Nazis. Und solange solche Leute Verantwortung tragen an der Spitze der AfD, kann man mit einer solchen Partei nicht im Land Baden-Württemberg regieren.
Interessanterweise hat Manuel Hagel gestern Abend exakt das Gleiche gesagt zu diesem Thema und auch das Beispiel gebracht.
Und sehen Sie mal, wie schnell wir uns einig werden würden.
Unglaublich. Ne? Ja. Ich werde aber auch morgen Abend den AfD-Ministerpräsidentenkandidat mit diesem Zitat konfrontieren. Das werden wir auch mal sehen, wie er dann reagiert. Mit Ja oder Nein, ganz zum Schluss, weil wir auf der Zielgeraden sind, Verbotsverfahren gegen die AfD, ja oder nein?
Nein. Wenn Sie mir gestatten, nur einen Satz. Ich glaube nicht, dass man eine Partei verbieten kann, die von 25% der Menschen gewählt wird. Und die AfD ist auch das Symptom politischen Versagens. Da nehme ich die FDP gar nicht aus. Wir haben einen Vertrauensverlust der etablierten Parteien zu verantworten. Und das ist mit ein Grund dafür, dass es die AfD gibt. Wir müssen dieses Vertrauen zurückgewinnen.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, ob der Abend irgendwas bei Ihnen bewegt hat und gebracht hat. Also müssen Sie ein letztes Mal zum Handy greifen, zumindest bei uns. Haben Sie denn nach dem heutigen Wahlcheck Ihre mögliche Wahlentscheidung geändert? Ja oder nein? In welche Richtung, wissen wir natürlich nicht, aber dann müssen wir zumindest sehen, ob es irgendwas bewegt hat, was wir hier gemacht haben heute Abend. 12, 14, das sieht nicht schlecht aus. 17% haben sich in irgendeiner Art und Weise heute Abend in ihrer Wahlentscheidung umentschieden, nach diesen exakt 89 Minuten. Ich glaube, wir haben auch noch das Ergebnis von gestern vorliegen, wie das beim Manuel Hagel war, ob es da auch so eine große Veränderung gab. fast gleich. Da konnten wir auch 19% mit dem, was wir hier tun, erreichen. Und deswegen erreichen.
Das ist fast schon beängstigend,
wie ja. Die Bilder kommen. Ja, also ich habe ja gesehen, wie ihr zusammen wandern. Ich keine Ahnung. Also habt ihr schon eine Wohngemeinschaft miteinander?
Nein, also wir gehören zu denen, die noch ein konservatives Familienbild pflegen.
Okay. Und ihr gehört zu denen, die schnell antworten, zum Beispiel bei unserer Schlussrunde. Regelmäßig zu joggen wie Manuel Hagel. Haben Sie schon verraten, ne?
Mache ich jeden Tag.
Den Lokaljournalismus stärken mit fairen Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie. Die Frage hat mir mein Verleger extra mitgegeben, weil das in Ihrem Wahlprogramm steht.
Ja, ist absolut im Interesse der Landespolitik. Denn wer unter den Medien sollte noch über Landespolitik berichten, wenn nicht die Lokalzeitungen?
Wenn ich mit Cem Özdemir in einem Aufzug eingesperrt wäre,
würde ich gucken, wo der Alarmknopf ist.
Dass einige Kommunen der AfD ihre Hallen nicht mehr zur Verfügung stellen wollen,
ist rechtswidrig, denn die AfD, solange sie nicht verboten ist, muss denselben Zugang zu öffentlichen Lokalitäten haben wie alle anderen Parteien. Leitet sich aus dem Grundgesetz ab.
Dass eine Erhöhung der Erbschaftssteuer für Vermögende 100 Milliarden an Steuereinnahmen bringt,
mag schon sein, ist aber trotzdem nicht sinnvoll, weil das meiste Kapital, insbesondere im Mittelstand, ist in den Unternehmen gebunden. Und wer dieses Kapital den Unternehmen entzieht, vernichtet Arbeitsplätze.
Winfried Kretschmanns größte Leistung in seiner 15-jährigen Amtszeit
war, dass es ihm gelungen ist, parteiübergreifend eine Offenheit zu etablieren für die Pflege der Mundart.
Dem haben wir uns ja heute Abend auch ein bisschen angepasst, ne? Meine wichtigste Erkenntnis heute Abend war,
dass es immer wieder eine Freude ist, von Ihnen mit dem eigenen Wahlprogramm konfrontiert zu werden.
Herzlichen Dank beim Stimmewahlcheck Hans-Ulrich Rühlke. Dankeschön, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen, dass Sie so aufmerksam mit dabei waren, die 92 Minuten, und dem Gespräch gelauscht haben. Und ich glaube, Sie sind auch keine Antwort schuldig geblieben. Und wir haben einen kleinen Fortschritt durch die Landespolitik gemacht. In 19 Tagen ist die Wahl und wir sind natürlich gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Und jetzt sind wir auch gespannt, ob die Vorräte hier in der Sparkasse ausreichen. Aber ich bin sicher, weil hier sind die Geldspeicher und Schließfächer sicher, anders wie in anderen Sparkassen. Und deswegen haben wir noch ein paar Getränke für Sie gefunden. Dazu laden wir Sie jetzt ein. Schönen Abend noch, bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.